Luftwaffenhelferin Hermine Hornung erlebte einen der schwersten Luftangriffe auf Berlin.
Der Angriff dauerte lange. Es war sehr schlimm. Es krachte und krachte. Und der Bunker, der Keller, der Luftschutzkeller, der war sehr vollgestopft mit Kindern, mit Leuten, mit Alten und Jungen. Die alten Leute, die griffen zum Rosenkranz, die beteten, die Kinder weinten, die Frauen trösteten die Kinder. Es war sehr schlimm. Auf einmal das einen sehr gewaltigen Schlag. Und die Tür, so die Eisentür, was die Luftschutzkelle abschloss, stürzte rein. Und Feuer und Flammen kam auf uns zu. Und ein junger Mann stand mitten in der Türöffnung, die Hände vor das Gesicht, ganz voll Schwefel, gebrannt hatte wie eine Flamme. Und zusehends sah mir, wie seine Haare, während er reinkam, richtig schlohweiß wurden. Er schrie, bring mich um, bring mich um, bring mich um, helf mir. Wir wussten gar nicht, wir waren wie gelähmt, wir wussten gar nicht, was wir tun sollten. Wir nahmen eine Decke oder was wir hatten, wie die Decke ums Gesicht. Es half aber nichts, die Decke, die brannte hier auch gleich. Wir wälzten ihn auf Fußboden, es war sehr, sehr schlimm. Es war sehr schlimm gewesen. Noch in derselben Nacht ist der Mann gestorben. Aber der sah aus, ganz zusammengeschrumpft. Von den Schwefel, die Haare verbrannt, das Gesicht verbrannt, die Körper, die Fetzen lagen am Körper, es war sehr schlimm gewesen.
Frau Marlene Schwering erlebte als Kind einen schweren Luftangriff auf Köln.
Ich sehe noch vor mir eine Ordensschwester, die in der Mitte des Raumes saß und den Rosenkranz vorbetete. Ich weiß noch, dass ich dachte, bei dem Schluss des Gegrüßet seist du Maria jetzt und in der Stunde unseres Todes. Sie kann das Und weglassen, denn es ist aus. Es ist in der nächsten Sekunde aus. Ich wusste, dass wir alle nicht lebendig aus diesem Keller herauskommen würden. Die Menschen, als es so schlimm wurde, dass die Bomben in das Gebäude einschlugen und der Staub von den Wänden kam, dass man keine Luft mehr holen konnte, schrien, heulten, weinten, beteten. Und ich weiß noch, dass ich mich als Kind gewundert habe, dass die Erwachsenen weinten, denn ich habe nicht geweint. Ich hatte viel zu viel Angst, um zu weinen. Vielleicht habe ich die Erwachsenen sogar im Stillen verachtet, weil sie weinten.
Zerfetzt, verbrannt, erstickt. Deutsche Zivilbevölkerung und alliierte Piloten. Diese traurigen Bilder eines brutalen und sinnlosen Krieges wiederholten sich 3 Jahre lang.
Frau Ilse Winschkewitz schildert die Stimmung nach einem Bombenangriff.
Ein grauenvolles Bild bot sich uns. Die Stadt brannte lichterloh. Ich rannte den anderen Leuten nach. 2 Soldaten hörte ich sagen, wir fahren am besten wieder an die Front, da wissen wir, wo der Feind steht.
Das Leben ging weiter. Die bombardierten Städte waren schwer verwüstet, aber sie waren nicht tot. Tot waren Abertausende von Menschen, vor allem Frauen und Kinder, aber die Städte lebten. Mit großer Zähigkeit wurde alles sofort wieder in Gang gebracht. Die deutschen Kommunalverwaltungen arbeiteten weiter. Jeder half jedem. Das Ziel der Terrorangriffe wurde nicht erreicht. Im Gegenteil, die Moral der deutschen Großstädter blieb ungebrochen.
Eine raffinierte Propaganda nutzte die Verzweiflung der Bevölkerung für ihre Durchhaltepolitik.
Der Leiter der Deutschen Arbeitsfront, Robert Ley in Krefeld.
Reichsmarschall Hermann Göring im Ruhrgebiet.
Beginnend von 1942 hat Göring mehr und mehr seine Jagdwaffe beschimpft. Er hat festgestellt, dass sie den Anforderungen nicht genügt. Er hat alles, was ihm nicht in den Kram passte, einfach nicht wahrhaben wollen. Die Jagdwaffe hatte ab 1942 im Westen und ab Ende 42 dann auch über dem Reich erhebliche Verluste, die ersetzt werden mussten, materiell und personell. Beides fiel schwer. Die Rüstung war noch auf unendlich viele Typen verteilt. Schwerpunkt der Luftrüstung war der Bomber nach wie vor. Es kamen viel zu wenig Jäger pro Monat heraus, aber wir hatten auch viel zu wenig Jagdflieger als Ersatz.
Reichspropagandaminister Goebbels in einem Rüstungsbetrieb.
In Zeiten, die Triumphe über Triumphe bringen, glaubt auch der Schwächling an den Sieg. Wenn aber einmal ein Rückschlag hingenommen werden muss, ist es Sache der starken und festen Menschen, auf den Sieg zu vertrauen. In solchen Zeiten besonders bilden die breiten Massen unseres Volkes, die Arbeiter und die Bauern, das Fundament des Staates.
Rote Kreuzschwester ME. Eben hielt Dr. Goebbels seine Ansprache. Er sprach von Hass, Rache, Vernichtung und Vergeltung, nur nicht von Liebe. So ist alles anders als in der Bibel. Aber wir leben auch in einem anderen Zeitalter.
Die Überlegenheit der Alliierten erlaubte, die deutschen Städte anzugreifen, wann und wie sie wollten. Ihre strategische Kalkulation enthielt einen Fehler. Eine ausgebombte Bevölkerung macht keinen Aufstand. Sie ist mit dem Überleben beschäftigt. Alles wurde auf den Bombenkrieg hin organisiert. Familien trennten sich von ihren Kindern und waren dankbar für die amtlich organisierte Kinderlandverschickung.
KLV, Kinderlandverschickung. Für die Kinder aus diesen Kriegsjahren der Begriff für Heimweh und gestörtes Familienleben. Tagebuchaufzeichnungen aus einem KLV-Lager. Ich kann mich genau erinnern, mittags traf die Post ein, der Lehrer sah sie durch, reichte die Briefe weiter. Einen Brief behielt er bei sich. Er winkte einen kleinen Jungen zu sich heran, legte einen Arm um seine Schulter und ging mit ihm den Flur entlang. Wir sahen den Jungen erst am Abend wieder. Blass, still kroch er in sein Bett, zog die Decke über den Kopf und nach Stunden, als ich zufällig wach wurde, hörte ich sein Weinen. Nach Tagen erfuhren wir, dass seine Mutter und Großmutter und seine kleine Schwester bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen waren. Frau Gertrud Teltscher kam von München aus in die Kinderlandverschickung und erzählt von den ersten Wochen.
Die ersten Wochen in der Kinderlandverschickung, es war für uns interessant, wir waren viele Kinder, aber so nach und nach stellte sich dann doch Heimweh ein. Für manche war es schlimmer, für manche weniger schlimm. Und diejenigen, die halt weniger Kontakt zu ihren Mitschülerinnen fanden, die haben so nach und nach das Heim wieder verlassen und sie waren dann eines Tages verschwunden. Bei Fliegeralarm mussten wir uns alle unten im Haus versammeln. Und wenn unsere Heimleitung uns dann direkt in den Keller schickte, der sehr klein war, wussten wir, was jetzt los ist, dass die Flieger kommen. Und wenn wir die Geräusche über uns hörten, wussten wir, jetzt fliegen die Bomber nach München. Und dann fing unsere Heimleiterin an zu beten und hat uns eigentlich damit ruhig gehalten und hat uns beruhigt. Nur wenn wir halt das Dröhnen dann hörten, auch von München, man konnte das bis Tölz hören, wenn die Bomben fielen, war das doch ein bisschen beunruhigend. Eigentlich hat uns nur das Beten darüber weggeholfen.
Aus einer Lagerliste. Margot Wolschki, Eltern und kleiner Bruder tot. Elli Witthaus, Mutter tot. Hertha Köhler, Eltern tot. Ursula Bantin, Mutter und Geschwister tot.
Zu den britischen Nachtangriffen kamen Tagesangriffe der Amerikaner. Das war eine Spätfolge der Hitlerschen Kriegserklärung an Amerika vom Dezember 1941.
Hitler ist wohl verrückt geworden, hatte damals der Luftwaffenoffizier Heinrich Graf Einsiedel spontan ausgerufen.
Ich bekam einen unerhört lautstarken militärischen Anschiss. Wie könne ich unseren obersten Kriegsherrn als verrückt bezeichnen? Das sei doch völlig unangemessen und ich untergrabe die Kampfmoral der Truppe und das sei für ihn unerträglich und er müsse Tatbericht gegen mich einreichen und so weiter. Nachdem also dieser brüllende Anschiss vorbei war, den die ganze Gefechtsstandbaracke mitgehört hat, dann sagte er, nur setz dich doch mal her und das ist doch unmöglich, was du dort machst. Und ich musste ja einsehen, dass ich meinen Freund in eine unmögliche Situation gebracht hatte, weil das ja wirklich ein tatberichtverdächtiges Vergehen war. Aber ich war eben damals der Überzeugung, ich fragte meinen Kommandeur, ja, habt ihr denn nie ein Buch über den Ersten Weltkrieg gelesen? Das ist doch unmöglich. Deutschland kann doch nicht Russland, Amerika und England schlagen. Wir haben jetzt schon 2000 Frontjäger an der englischen Südküste. Das sind mehr als 20 Mal so viel, als wir haben. Es ist doch absoluter Wahnsinn, was dort gemacht wird.
Die Amerikaner hatten ein anderes strategisches Ziel als die Engländer. Nicht die Moral der deutschen Zivilbevölkerung, sondern die Produktion der deutschen Kriegsindustrie. Sie versuchten in Präzisionsangriffen bei Tageslicht die Kriegsfabriken aus dem jeweiligen Häusermeer herauszubomben. Die deutschen Großstädte waren nun bei Tag und Nacht bedroht.
Hier, ich baue dir ein süßes Puppenschlösschen.
Inmitten dieses Totentanzes der deutschen Städte lief weiter ein Unterhaltungsprogramm, das die Bevölkerung beruhigen sollte.
Juliska, die Juliska aus Budapest, die hat ein Herz von Paprika, das keine Ruhe lässt. Wenn die kleine Juliska am Abend schlafen geht, dann macht sie mit der Luft ja aus allen Kopfen.
Deutsche Seeleute in allen Teilen der Welt, hier ruft die Stimme der Heimat. Hm, was willst du dem Papi sagen?
Ja, Papi.
Das hat er nicht gehört. Was soll er dir mitbringen?
Eine Eisenbahn.
Eine Eisenbahn, Papi. Hast du es verstanden, ja, dass du nichts Falsches mitbringst?
Hallo Heinz, hier spricht dein Peter. Im Juli ist dein Februarbrief angekommen. Ich habe mich über deine Meinung sehr gewundert. Du machst dir Gedanken und Sorgen, die völlig gegenstandslos sind. Denn es ist hier noch alles so, wie du es verlassen hast.
Wollen Sie?
Ich kann ruhig einen der Herren mitfahren.
Ah, wenn Sie fahren können Sie mit der Straßenbahn, hier wird geflogen.
Aber hat doch einer gesagt, ich soll in die Küche kommen, Kartoffeln schälen.
Was wollen Sie?
Kartoffeln schälen? Oder fliegen wir? Los, los.
Hallo, ich kann doch rauf, Herr Gott.
Ich habe gesagt, Sie sollen in die Küche kommen.
Ja, ich kann diese Sache hier mal
Herr Müller?
Sagen Sie, was macht denn der Hansen da?
Jetzt lasst er den Quacks ganz allein fliegen.
Wieso?
Na, weil er heute einen Steuerknüppel loslassen hat. Pass mal auf, was er jetzt macht.
Wer denn?
Na, der Hansen heute. Nimmt dich.
Kinder, Hansen hat seinen Steuerknüppel rausgeschmissen.
Mensch, Oskar, wenn das mal gut geht.
Das ist ja eine tolle Sache. Was hat der Quacks denn jetzt rausgeschmissen? Jetzt hat Quacks seinen Knüppel auch rausgeschmissen.
Der ist voll wahnsinnig geblieben.
Wie ist der von so wahnsinnig geworden?
Maschinen im Anflug.
Das Auftreten der amerikanischen viermotorigen Bomber ohne Begleitschutz bedeutete damals für die Jagdwaffe im Westen schon bereits ein Problem, weil man eine derartige Feuerkraft eines sich verteidigenden Bomberverbandes nicht erwartet hatte. Trotzdem waren die Verluste bald so stark, dass auch die Amerikaner umstellen mussten auf den Jagdschutz. Engländer und Amerikaner haben sich aber nun den Luftkrieg aufgeteilt, in der Form, dass die Amerikaner den Tagesluftkrieg übernahmen und die Engländer den Nachtluftkrieg. Dadurch entstand praktisch das 24-Stunden-Bombardement, das das arme Deutsche Reich aushalten musste. Das arme Deutsche Reich, für das Hitler verabsäumt hatte, das Dach zu bauen.
14. Oktober 1943 erfolgte der erste Angriff der amerikanischen Boeing-Bomber ohne Jagdschutz auf eine Schlüsselindustrie, nämlich die Kugellagerwerke Fischer in Schweinfurt. Wir wurden eingesetzt, als die Amerikaner von Frankreich kommend deutschen Boden überflogen. Und als wir nun der Luft schon sahen in der Ferne, etwa über Frankfurt-Würzburg, da ballerte die Flak dazwischen und zeigte uns mit ihren Schüssen die Richtung, wie sie kamen. Und jeder von uns jungen Fliegern freute sich wohl, jetzt einmal zu einem billigen Abschuss zu kommen. Sie kamen ohne Jäger, aber wie wir wissen, hatten sie außen um die Bombe herum einen Kordon von Boeings, die nur mit Maschinengewehren und Kanonen bewaffnet waren. Sodass man, wenn man als Jäger da heranflog, in ein unerhörtes Sperrfeuer hineingeriet. Und das war auch der Grund dafür, warum bei meinem Angriff drei meiner Kameraden abgeschossen wurden. Ich habe geglaubt, die machen einen Abschwung, um neue Maschinen anzugreifen. In Wahrheit hatten sie also sehr viele Abschüsse unsererseits getätigt, aber auch die Amerikaner.
Die Amerikaner hatten so schwere Verluste, dass sie ihre Offensive zeitweilig einstellten. Die Briten aber konzentrierten sich immer mehr auf Berlin.
Achtung, Achtung! Luftlagemeldung vom Divisionsgefechtsstand. Die Spitzen der gemeldeten feindlichen Verbände haben sich der Reichshauptstadt so weit genähert, dass jetzt auch für das Stadtgebiet Fliegeralarm gegeben werden musste.
Oktober 1943 bis zum Frühjahr 1944 wurde Berlin Nacht für Nacht angegriffen. Es waren insgesamt genau 20.224 Bomber.
Der Generalintendant des Schillertheaters, Heinrich George, vor seiner ausgebombten Bühne.
Beschränkung, Beschränkung und nochmals Beschränkung. Das Wesentliche für uns ist ja eben, dass es weitergeht. Und trotzdem, das verspreche ich euch, genau den Eindruck erwecken, als ob es eine richtige Bühne ist. Wir werden eben zaubern. Zauber ist das A und O des Theaters.
Und irgendwie ging es auch hier weiter. Da am Abend fast immer Fliegeralarm war, wurde schon nachmittags im Foyer des Theaters gespielt. Urfaust. Mit Horst Kasper als Faust und Will Quartflick als Mephisto.
Ach, nun, ach, Philosophie, Medizin und Juristerei und leider auch die Theologie durchaus studiert.
mit heißer Mühe. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.
Sag Grad, mein Herr, habt ihr noch nichts gefunden? Hat sich das Herz nicht irgendwo gebunden?
Das Sprichwort sagt, ein eigener Herd,
braves Weib, ein Gold und Perlenwert.
Lasse dich nicht.
Ihr heiligen Engel! Bewahre es, mein Herr! Heinrich, die ist gerichtet!
Bilder aus Berlin. Eine zerbombte, aber keine besiegte Stadt. Berlin-Alexanderplatz. Der Bombenkrieg war ein Fehlschlag. Während dieser Kriegsjahre stieg die Produktion der deutschen Rüstungsindustrie ununterbrochen an. Sogar die Ölförderung konnte bis 1943 den Bedarf decken. Aber die Flugzeugproduktion steigerte sich bis 1944 trotz heftiger werdender Luftangriffe. Und die Panzerproduktion erreichte erst 1944 ihren Höchststand. Eine Leistung der Arbeiter und Zwangsarbeiter.
Dann hatten die Amerikaner einen Erfolg in diesem Luftkrieg über Deutschland. Sie konzentrierten ihre Angriffe auf die deutsche Treibstoffversorgung. Und es gelang ihnen, viele Hydrierwerke außer Betrieb zu bomben. Die deutsche Treibstoffversorgung war entscheidend geschwächt. Aber zum Sieg der Alliierten hat der Bombenkrieg im Endeffekt nicht viel beigetragen.
Wenn es nach so schweren Luftangriffen immer wieder gelungen sei, das Leben in so weitgehendem Maße wieder in geordnete Bahnen zu lenken, so könne kein Zweifel darüber bestehen, dass es in den kommenden Zeiten des Friedens möglich sein werde, die zerstörten Häuser und Straßen in verhältnismäßig kurzer Zeit wieder aufzubauen. Voraussetzung dafür aber sei allein der Sieg.
Dieser Film wurde in den Jahren 1943-44 gedreht. Allerdings zuletzt in Prag, weil die Filmateliers in Deutschland zerstört waren.
Wird derselbe Bumsbetrieb sein, wie in jedem anderen Hafen auch, ob das nur Frisco, Valparaiso oder Shanghai ist. Dann müsst ihr mal nach Köln kommen. Da ist vielleicht was gefällig.
Köln? Kennst du Köln?
Köln? Nee, nie nicht von gehört. Was?
Und lebt vielleicht die Erinnerung wieder, wenn leise zu dir spricht. Liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein, du sollst bis morgen früh um 9 meine kleine Liebste sein. Ist dir's recht knapp, dann bleibe hier, treu so wohl bis halb 10. Ach, mich und da, wir wollen zusammen mal bummeln gehen.
Frau K.P. aus Düsseldorf. Es ist etwas Fürchterliches über uns hereingebrochen. Und immer wieder werden wir dieser Vernichtung ausgesetzt sein. Und dankbar können wir unserem Schicksal sein, wenn wir lebend aus diesem Chaos herausfinden. Überall die verschütteten und schreckensvolle Tage, in denen der Brand in unserer Stadt wütete. Wir müssen es hinnehmen und ausharren.
Berlin, 20. April 1944. 5 Jahre nach der großen Geburtstagsparade beging die Reichshauptstadt den 55. Geburtstag Hitlers. Ohne Hitler. Der Führer war für sein Volk unsichtbar geworden. Der Krieg stand schlecht. Noch klammerten sich die meisten an ihren Führerglauben. Zwischen Verzweiflung und Hoffnung auf ein Wunder.
Während die Berliner Philharmoniker unter Hans Knappertsbusch in der Staatsoper Beethoven spielten, schmückten die Berliner ihre Trümmer mit Hakenkreuzfähnchen und die Wache zog auf wie in alten Zeiten.
Führerkult in schlimmer Zeit.
Wenn wir uns ein ganzes Jahr durch unseren Fleiß und durch unsere Tapferkeit zum Werke des Führers bekennen, dann wollen wir uns an seinem Geburtstag einmal auch in Worten, die aus der Tiefe unserer Herzen kommen, zu seiner Person bekennen dürfen. Wünschen wollen wir ihm Gesundheit und Kraft und vor allem eine gesegnete Hand. Wissen soll er zu jeder Stunde, dass er sich auf sein Volk verlassen kann. Auch in diesem Kampfe auf Leben und Tod ist und bleibt er uns das, was er uns immer war. Unser Hitler.
Hitler selbst besichtigte an seinem Geburtstag neue Panzer. Hatte er noch Hoffnungen? Jedenfalls gab er sich so. In seiner 51. und letzten Weisung hatte er angeordnet, den Schwerpunkt des Krieges von Osten wieder in den Westen zu verlegen. Hitler hoffte, dass die erwartete alliierte Invasion im Westen unter allen Umständen abgewehrt werden könnte. Im Osten eroberten die Russen inzwischen die westliche Ukraine Schritt für Schritt zurück. Als verbrannte Erde. Die Deutschen zerstörten auf dem Rückzug systematisch alles, was den Russen von Nutzen sein konnte. Und nahmen die obdachlos gemachte Bevölkerung mit. Freilich, alles, was 1941 und 42 mit so viel Blut erobert worden war, war nun wieder verloren. Sewastopol, zum Beispiel einst in wochenlangem Kampf erobert, war nun wieder in russischer Hand. Und russische Matrosen bewachten dort deutsche Gefangene.
Im Juni folgte im Osten eine neue militärische Katastrophe. Mit 4 Armeegruppen zerschlugen die Russen die deutsche Heeresgruppe Mitte, Rückgrat und Säule der deutschen Ostfront. Und erst hunderte von Kilometern weiter westlich kam die russische Großoffensive noch einmal zum Stehen.
Unter größter Anstrengung waren tausende von Kilometern erobert worden. Nun musste der Lanzer sich Richtung Heimat zurückschlagen. Jetzt zeigten es die Russen den Deutschen.
Der Soldat Ludwig Bürger geriet im Sommer 1944 in russische Gefangenschaft.
An dem Morgen des 27. Juni 1944 hatten wir einen Ausbruchsversuch versucht, aber durch die starke Übermacht der sowjetischen Streitkräfte gelang es uns nicht, den Ring zu durchbrechen. Und in dem Waldgelände, wo wir lagen, habe ich mich dann unter einem Waldgestrüpp verborgen, um so den Zugriffen zu entgehen, um mich zu verstecken. Aber das Geschrei der verwundeten Kameraden war so groß. Ich hörte vorher diese dauernden Maschinengewehrsalven und hörte immer mehr, dass das Geschrei der verwundeten Kameraden immer leiser und weniger wurde. Da schlich in mir die Angst hoch, dass mir dasselbe Schicksal blühen könnte, Tod in feindes Land durch Schuss. Ich war blutüberströmt, hab noch Tritte abbekommen und dann sah ich auf einmal, man griff mich zur Kehle und habe ich gedacht, jetzt erwürgt man mich. Aber dann habe ich im blutdurchtränkten Gesicht gesehen, dass der Soldat eine grüne Kokarde hatte. Und da wusste ich, dass es ein russischer Kommissar war. Und er sagte auf Deutsch zu mir, dir wird nichts mehr passieren. Denn was die da machen, das dürfen die auch nicht. Und er hat mit der Pistole diese Mongolen allen im Schach gehalten.
Marsch der Gefangenen im Osten. Parade neuer Truppen im Westen.
Hitler rief das letzte Aufgebot der Jugend zu den Waffen. Die SS Himmlers stellte mit freiwilligen HJ-Angehörigen eine neue Division auf, die Truppen in Frankreich verstärken soll. Die jungen Menschen sangen von neue Zeit, Ewigkeit, Tod.
Notwendigkeiten zwingen uns dazu, in einigen Teilen Flanderns und Hollands die Schleusen zu öffnen.
Die Deutschen wussten nicht, wo die Alliierten landen werden. Mit aller Macht wurden die deutschen Abwehrvorbereitungen verstärkt.
Hitler beauftragte seinen Lieblingssoldaten, den Feldmarschall Rommel, die Truppen auf die sich immer deutlicher ankündigende Invasion vorzubereiten. Im Gegensatz zu seinem nominellen Vorgesetzten, Feldmarschall von Rundstedt, verbreitete Rommel Optimismus. Doch als er vom deutschen Endsieg redete, kam auch er ins Stocken.
Im Hinblick auf unsere starken Anlagen, im Hinblick auf den verzügigen Geist unserer Truppe, auf die neue Bewaffnung, die Kampfmittel, die uns in die Hand gegeben sind, können wir den kommenden Ereignissen mit größter Ruhe entgegensehen und uns keine Sekunde den Kopf zu brechen, gut oder schlecht geht. Es geht bestimmt gut. Und ich glaube nicht, dass er ein zweites Mal wiederkommt, wenn er hier den Versuch macht.
Der 6. Juni 1944 wurde dann der Tag, auf den alle, die Heimat und die Front, gewartet hatten. Zuerst zerstörten die alliierten Bomber systematisch Flugplätze, Straßen, Brücken und Bahnlinien.
Dann setzte sich die größte Invasionsflotte, die die Welt je gesehen hatte, in Bewegung und vereinigte sich an einem genau berechneten Punkt in der Mitte des Kanals, Piccadilly Circus. Dann liefen alle Schiffe auf ihre verabredeten Landungsabschnitte zu. Morgengrauen landeten die ersten Vortrupps einer amerikanischen und einer britischen Armee, unterstützt von Schlachtschiffen und Luftflotten an der Küste der Normandie.
Peter Hansmann, Kompanieführer bei der SS-Division Hitlerjugend, erlebte den 6. Juni an der Küste bei Bayeux.
Jetzt merkten wir aus dem dunklen Grau noch mehr aufblitzen und ich erkannte einzelne Schiffskonturen, ja Masten, Kommandobrücken. Und beim weiteren Hinschauen nach rechts gehend weiße Striche aus dieser grauen Masse auf den Strand zukommen. Ich erkannte hier Landungsboote mit hoher Geschwindigkeit, hohen Bugwellen, die auf den Strand zufuhren. Das war ja ungeheuer, das waren ja hunderte von Schiffen, die hier bis zum Horizont unübersehbar aufgereiht waren und in ununterbrochener Folge schnelle Landungsboote auf den Strand zukamen. Es tauchen Flieger auf. Wir hoffen, dass es endlich unsere Flieger sind. Nein, es sind nicht unsere Flieger. Es sind Yachtbomber. Sie laden ihre Raketen in die Steilwand, in unsere schweren Befestigungsanlagen. Hoffentlich erkennen sie uns nicht. Selbst unsere Tiger sind gegen diese Schweißfliegen der Luft machtlos. Das ist die Invasion. Mehr Schiffe wie Wasser, das gibt es nicht. Das müsste man sehen. Wer wird das glauben, wenn er dies nicht sieht? Boote fuhren auf den Strand und es kamen regelrecht braune Ballen aus diesen Schiffen heraus und wälzten sich an den Strand.
Die alliierten Truppen gingen an Land und stießen nur teilweise auf einen ernsthaften deutschen Widerstand. Die deutsche Führung wollte nicht daran glauben, dass die Alliierten in der Normandie gelandet seien. Sie hatte die Invasion an der Kanalküste erwartet. Der oberste Befehlshaber Hitler schlief auf dem Obersalzberg. Sein Stabschef weigerte sich, ihn zu wecken.
Hubert Meyer war zu dieser Zeit erster Generalstabsoffizier der SS-Panzerdivision Hitlerjugend.
Etwa anderthalb Stunden später wurde ich durch meinen Divisionskommandeur geweckt. Er klopfte an meine Tür und sagte: Meyer, die Invasion, jetzt ist es aber ernst. Rückfragen bei der 711. Division ergaben, dass tatsächlich eine größere Anzahl feindlicher Fallschirmjäger abgesprungen war, unter anderem in der Nähe des Divisionsgefechtsstandes.
Aber an diesem 6. Juni 1944 hing der Ausgang des Krieges im Westen noch einmal einen Tag lang in der Schwebe. Es stand nicht im Voraus fest, ob die Landung gelingen würde. Es gab kein historisches Beispiel einer so gigantischen Schlacht zwischen Land und See. General Eisenhower, der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte, hielt ein Kommuniqué in Reserve für den Fall, dass diese Landung scheitern sollte. Am Abend des Landungstages, des längsten Tages, wie er später genannt wurde, hatten die Alliierten sich auf der ganzen Landungsfront festgekrallt und einen mehrere Kilometer tiefen Landestreifen besetzt.
Die Jüdin Paula Littauer, in Brüssel untergetaucht, schrieb am Invasionstag: Endlich ist es geschehen, hurra! Wir sind alle ganz verrückt vor Freude und jubeln, als wäre schon Frieden. Ich hoffe, dass nun die letzte Phase des Krieges begonnen hat. Wie oft haben wir von diesem Tag gesprochen? Mit welcher Ungeduld haben wir ihn ersehnt?
Rommel und Rundstedt versuchten, alles in die Schlacht zu werfen, um die Invasion doch noch zum Scheitern zu bringen. Die Alliierten aber weiteten gegen erbitterten deutschen Widerstand ihren Landekopf langsam aus. Dabei waren die Deutschen am Anfang dadurch im Nachteil, dass sie immer noch eine zweite Landung an der engsten Kanalstelle zwischen Dover und Calais erwarteten und dort Truppen zurückhielten.
Bald zeigte sich dann, mit zunehmendem Nachschub, die große Materialüberlegenheit der Alliierten. Der Untersturmführer der SS-Panzergrenadierdivision Götz von Berlichingen, Helmut Günther, berichtet darüber.
In Russland war das hervorstechende Merkmal der Kampf Mann gegen Mann, Mensch gegen Mensch. Während an der Invasionsfront der Kampf des Menschen gegen Material das Herausragende war. Für meine Kameraden möchte ich sagen, dass wir ganz einfach aus der Haltung heraus, aus der Einstellung, wir dürfen hier keinen Schritt zurückgehen, diesen Kampf aufgenommen haben. Trotzdem wir genau wussten, dass es eines Tages doch zum Durchbruch kommen muss, aufgrund der großen Materialüberlegenheit.
Jetzt schaltete sich auch der französische Widerstand ein. Er sprengte Brücken und bekämpfte kleine deutsche Einheiten hinter der Front. Daraufhin wurde die SS-Panzerdivision Das Reich zur Partisanenbekämpfung eingesetzt.
Auf ihr Konto geht die größte militärische Gräueltat des Krieges im Westen. Auf der Suche nach Partisanen wurde das südfranzösische Dorf Oradour-sur-Glane dem Erdboden gleichgemacht. Ein amtlicher französischer Bericht sagt darüber: Am 10. Juni werden die Bewohner, vor allem Frauen und Kinder, in der Kirche zusammengefercht. Um 17 Uhr drangen deutsche Soldaten in die Kirche ein und stellten auf der Kommunionsbank ein Erstickungsgerät auf. Die deutschen Soldaten begannen dann durch die Kirchenfenster zu schießen, drangen hierauf in die Kirche ein, um die letzten Überlebenden durch Maschinenpistolenschüsse zu erledigen.
Die Haltung der französischen Bevölkerung war in diesen ersten Invasionswochen übrigens durchaus noch nicht einheitlich. Die einen beschimpften alliierte Kriegsgefangene beim Marsch durch Paris. Andere Franzosen begrüßten vorrückende alliierte Truppen begeistert als Befreier.
Die Alliierten verstärkten von Tag zu Tag ihren Versuch, die deutschen Verteidigungslinien zu durchbrechen und in das Innere Frankreichs vorzustoßen. Sie hatten jetzt Ende Juni fast 1 Million Mann in Frankreich gelandet. Ihre Streitkräfte wurden zusehends erfolgreicher. Die deutsche Besatzung von Cherbourg kapituliert am 1. Juli.
Robert Weigel schrieb 4 Tage vor der Kapitulation von Cherbourg: Meine geliebte Frau, auch heute schreibe ich dir, obwohl dieser Brief sicher nicht mehr hier rauskommt. Ich glaube nicht an Entsatz. Ich glaube, es geht wohl allen Kameraden gleich. Je größer die Gefahr wird, desto mehr nähert man sich dem Punkt, wo man gleichgültig wird gegen alles, was da kommen mag. Einzig allein der Gedanke an dich, mein Lieb, und die Kinder ist in jeder Minute lebendig.
Einen Tag später fiel Robert Weigel.
Eine ganz neue amerikanische Armee unter Generalleutnant Patton durchbrach im Süden die deutsche Normandiefront und drohte sie abzuschneiden. Die deutschen Kommandeure wussten, dass die Front in Frankreich nur noch wenige Wochen halten konnte. Rommel telegrafierte an Hitler: Der ungleiche Kampf neigt sich dem Ende entgegen. Ich muss Sie bitten, die Folgerungen aus dieser Lage unverzüglich zu ziehen. Hitler reagierte nicht. Aber es gab andere verzweifelte Militärs, die aus ihrer Einsicht, dass der Krieg nun wirklich unabwendbar verloren war, die Konsequenzen ziehen wollten. 3 Tage nachdem Rommel durch einen Tieffliegerangriff schwer verwundet wurde, am 20. Juli 1944, explodierte im Führerhauptquartier in Ostpreußen eine Bombe, mit der die Verschwörer Hitler töten, sein Regime stürzen und den Krieg beenden wollten. Hitler überlebte. Sein Regime wurde grausamer als je zuvor. Der Krieg dauerte an.
Das ist der Platz des verbrecherischen Anschlages, den ein kleiner Kreis gewissenloser Offiziere am 20. Juli auf den Führer und auf den Stab der Wehrmachtführung verübte.
Dem Attentat in Ostpreußen sollte ein Staatsstreich in Berlin folgen. Major Otto Ernst Rehmer, Kommandeur des Wachregiments, erhielt Befehl, das Regierungsviertel abzusperren.
Generalleutnant von Hase, der mir Folgendes sagte: Hitler ist tödlich verunglückt und ich bekäme nunmehr den Auftrag, das Regierungsviertel hermetisch so abzusperren, dass weder ein General oder Minister diese Absperrung passieren dürfe. Meine Gegenfrage war sofort wie folgt: Ist wirklich der Führer tot?